Herzlich willkommen zum Podcast des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW. Mein Name ist Michael Stein. Wir haben etwas zu feiern. 75 Jahre alt wird der VHS-Landesverband NRW in diesem Jahr. Und wir wollen das nutzen, um ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Wir werden uns die Geschichte der Volkshochschulidee ansehen und wir wollen auch versuchen, Antworten auf die Frage zu finden, ob so eine Institution wie die Volkshochschule auch 2022 eigentlich noch aktuell ist. Für all das und noch mehr haben wir einige interessante Gäste für die einzelnen Folgen des Podcasts eingeladen und ich denke, das wird eine ziemlich spannende Staffel werden. Sie hören gerade die erste Folge des Podcasts und dafür bin ich jetzt verbunden mit Celia Sokolowski. Sie ist Vorstandsvorsitzende und mit Klaus Hebborn, dem Präsidenten des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW. Hallo Ihnen beiden.
Hallo.
Hallo, guten Tag.
Frau Sokolowski, ich würde gerne ein bisschen in die Vergangenheit gucken mit Ihnen und auch mit Herrn Hebborn zusammen. Weiß man eigentlich, wann die erste Volkshochschule, ja, wann die überhaupt in Deutschland gegründet worden ist?
Also wir machen den Beginn des Volkshochschulwesens in Deutschland fest an der Weimarer Reichsverfassung. Mhm. Die Verfassung des ersten demokratisch organisierten Staates auf deutschem Boden hat die Volkshochschule und die Erwachsenenbildung, also die Volksbildung, hat der Verfassungsrang zugeschrieben. Mhm. Und insofern ist das Jahr der Weimarer Reichsverfassung 1919 für uns sozusagen das offizielle Gründungsjahr der Volkshochschulen in Deutschland gewesen und wurde vor wenigen Jahren von uns als das 100. Jubiläum begangen. Ja. Und sehr viele Volkshochschulen wurden eben im Nachgang dieses Verfassungsranges, den man den Volkshochschulen gegeben hat, gegründet.
Ja, und welches ist die älteste in Nordrhein-Westfalen?
In Nordrhein-Westfalen sind das auch eine ganze Reihe von Volkshochschulen, die eben früh im Jahr 1919 gegründet wurden. Das ist die Volkshochschule Dortmund und Essen, Duisburg, Witten, Iserlohn, einige Volkshochschulen im Ruhrgebiet, ich habe jetzt sicherlich noch welche vergessen, die es mir verzeihen mögen, wurden im ersten Jahr der Weimarer Republik gegründet und viele andere folgten dann in den folgenden Jahren, sodass wir jetzt auch immer noch 100 Jahr feiern im Bereich der Volkshochschulen haben.
Ja. Nun hat es ja in der unmittelbaren Nachkriegszeit auch eine regelrechte Welle von Volkshochschulneugründungen gegeben. Welche Rolle, Herr Hebborn, haben Volkshochschulen in dieser Zeit des Wiederaufbaus bei uns gespielt?
Also Volkshochschulen hatten natürlich immer die Grundidee, Zugang von Menschen zu Bildung zu ermöglichen. Mhm. Das war natürlich auch nach dem Krieg der Fall. Allerdings haben sich natürlich viele Städte und damit auch viele Volkshochschulen da neu aufgestellt und unter dem Eindruck des gerade zu Ende gegangenen Krieges und auch der NS-Zeit stand natürlich das Thema demokratische Bildung, Erziehung zur demokratischer Bildung und demokratischen Strukturen im Vordergrund. Es hat ja am Anfang, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen West und Ost, in den Westzonen, also in den amerikanischen und britischen Besatzungszonen, auch ein bisschen Gerangel gegeben. Die Militärmächte hatten zum Teil eigene Bildungsmaßnahmen und auch Einrichtungen gegründet. Da ging es um Re-Education, wie es damals hieß, also allgemeine politische Bildung und Aufklärung. Und das ist aber mehr oder weniger nach einigen Jahren dann mit dem Angebot der Volkshochschule verschmolzen worden, sodass die Volkshochschulen diese Aufgabe übernommen haben. Also nach dem Krieg stand ganz klar demokratische Bildung im Vordergrund, aber dann später natürlich auch Unterstützung beim Wiederaufbau durch Bildung und Qualifizierung.
Ich würde da gerne auch nochmal ergänzen, dass das interessant ist, dass wir nach beiden Weltkriegen diese Gründungswellen haben. Und das zeigt ja auch, dass die Volkshochschule wirklich eine Instanz ist, die ganz eng verbunden ist mit dem demokratischen Gemeinwesen. Sicherlich waren die Zusammenhänge oder der konkrete Kontext nach dem Ersten Weltkrieg, Beginn der Weimarer Zeit und nach dem Zweiten Weltkrieg, das neu gegründete Nordrhein-Westfalen, der Kontext war ein anderer. Aber in beiden Fällen ging es darum, eigentlich ein demokratisches Gemeinwesen neu zu gestalten. Und in beiden Fällen war, glaube ich, klar, dass Bildung dazugehört. Ja, dass eine Demokratie, ein demokratischer Staat nur zu machen ist mit einer Bevölkerung, die sich informieren kann, die in Bezug auf den Ersten Weltkrieg vielleicht noch deutlich lesen und schreiben kann, die sich eine Meinung bilden kann, die Meinung auch in Frage stellen kann. Diese Fragen standen da im Vordergrund und da war Volkshochschule eben sozusagen essentiell, um Demokratie aufzubauen.
Wissen Sie, was es da so an Kursen gab? Kann man da sozusagen noch in die alten Vorlesungsverzeichnisse gucken, was es damals so an Angeboten gab?
Es gab auf jeden Fall durchaus auch Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen zum Beispiel. Mhm. Es gab aber auch viele der Angebote, die es heute gibt, also klassische Sprachkurse oder auch informationstechnische Bildung. Ich will aber vielleicht noch ein bisschen auch den Blick in die frühere DDR noch einbringen, denn da war es durchaus anders. Mhm. Denn da waren die Volkshochschule keine kommunalen Einrichtungen, wie das im Westen der Fall war, sondern sie waren dem staatlichen Ministerium für Volksbildung unterstellt. Mhm. Und damals hießen die Volkshochschulen vielfach Abendoberschule für Werktätige. Mhm. Also da ging es vor allen Dingen um Lehrgänge, um Schulabschlüsse. Und in den späteren Jahren gab es dann auch dort Kurse und es gab da auch sehr viele betriebliche Volkshochschulen, also Einrichtungen, die den Betrieben unterstellt waren. Das heißt also, die Nähe zu Qualifizierung, zur Berufswelt war da wesentlich stärker oder fast ausschließlich darauf ausgerichtet. Und die Unabhängigkeit war natürlich durch die Unterstellung unter einem staatlichen Ministerium natürlich wesentlich geringer, als das im Westen der Fall war. Also insofern gibt es da schon durchaus Unterschiede und man sieht, die Volkshochschulen waren aber in beiden Teilen sehr stark eingebunden, auch letztlich in die staatlichen Strukturen und die ihr zugrunde liegenden verfassungsrechtlichen Vorstellungen, also Demokratie hier einerseits und Qualifizierung und vor allen Dingen auch im Sinne des DDR-Systems ausgerichtete Einrichtungen im Osten.
Dann werfen wir mal den Blick Richtung NRW. Also welche, Frau Sokolowski, welche Bedeutung haben denn Volkshochschulen heute in Nordrhein-Westfalen?
Volkshochschulen sind die kommunalen Weiterbildungszentren in NRW. 131 gibt es insgesamt. Das heißt, Volkshochschulen sind in der Fläche vorhanden, um das Recht auf Weiterbildung, was wir hier in Nordrhein-Westfalen haben, tatsächlich vor Ort und auch im ländlichen Raum umzusetzen. Und Volkshochschulen haben die ganze Bandbreite dessen, was Weiterbildung zu bieten hat. Also von der sprachlichen Bildung über die Gesundheitsbildung, die kulturelle Bildung. Sie bieten die Möglichkeit zum Nachholen eines Schulabschlusses, nachträglichen Schulabschlusses im Erwachsenenalter. Sie bieten Integrationskurse oder auch Kurse zum Einstieg in die Berufssprache Deutsch. Sie qualifizieren zum Teil auch beruflich. Sie machen Bildung für nachhaltige Entwicklung, natürlich politische Bildung. Und ich glaube, gerade diese Vielseitigkeit und diese Ganzheitlichkeit der Bildung an Volkshochschulen, das ist eigentlich auch ihr Markenzeichen. Das ist gerade das, dass sie auch in der Lage sind, eben bestimmte Bereiche von vielen Seiten anzugehen.
Mhm. Nun sind Volkshochschulen ja kommunal, also das heißt, die sind in Trägerschaft der Städte und Kreise. Warum ist das so?
Das ist so, zum einen könnte man es ganz einfach sagen, weil es so im Weiterbildungsgesetz in Nordrhein-Westfalen geregelt ist. Mhm. Aber ich sage mal, der sachlich-fachliche Hintergrund ist, dass Weiterbildung, und so steht es ja auch im Gesetz, integraler Bestandteil des Bildungswesens ist. Die Kommunen sind Träger aller Schulen in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und um da sozusagen eine gewisse Gleichstellung auch zu haben und deutlich zu machen, dass nicht nur schulische Bildung, sondern auch Weiterbildung zur sogenannten Daseinsvorsorge gehört, für die die Kommunen zuständig sind, gibt es diese kommunale Trägerschaft und diese kommunale Zuständigkeit. Und das erwächst letztlich aber aus der Historie, wo die Kommunen eben vor über 100 Jahren, und zum Teil geht es noch weiter zurück, sich immer für die Bildung ihrer Bürgerinnen und Bürger vor Ort engagiert haben. Und das hat sich dann letztlich auch im Weiterbildungsgesetz in Nordrhein-Westfalen niedergeschlagen, was ja für die Weiterbildung in unserem Land 1974 eine ganz wichtige Zäsur war.
Wenn man jetzt nochmal so nach hinten guckt in die Vergangenheit, hat sich da auch was verändert? Also haben sich Volkshochschulen verändert im Laufe der 75 Jahre oder noch längeren Zeit?
Ja, ich denke, Volkshochschulen stehen eigentlich für Veränderung, weil sie sozusagen ihr Programm immer auch an die veränderten gesellschaftlichen Strukturen, an veränderte Arbeitsweltstrukturen angepasst haben. Mhm. Und insofern kann man sagen, die Infrastruktur von Volkshochschulen, also die 130, die es in Nordrhein-Westfalen gibt, die ist stabil. Die Grundphilosophie, oder Celia Sokolowski hat es eben Markenzeichen genannt, die sind auch stabil. Aber sozusagen die Entwicklung der einzelnen Kursangebote und Themenbereiche, die sind sehr, sehr flexibel. Und um ein Beispiel zu nennen, wenn wir über Flüchtlinge und Migration reden, das war ja in den letzten 5 bis 7 Jahren ein dominantes Thema in Deutschland, da sind die Volkshochschulen eben sehr flexibel und schnell in der Lage, für die zu uns kommenden Menschen dann etwa Sprachkurse anzubieten oder auch berufliche Qualifizierung. Und insofern reagieren sie sehr flexibel auf diese Veränderung. Und wenn man das mal in den letzten 50 Jahren sieht, dann sind natürlich jetzt Themen wie Digitalisierung oder wie Integration, aber auch durchaus andere Themen wie Gesundheitsbildung sehr stark in den Vordergrund gekommen oder sehr stark auch neben die Klassiker wie die Sprachkurse, was eigentlich immer eine Konstante im Volkshochschulangebot getreten. Das heißt also, Volkshochschulen stehen eben auch für Veränderungen und sie sind insofern auch ein flexibles Instrument der Kommune, auf bestimmte Bedarfe und Veränderungen zu reagieren.
Und sie sind wirklich auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Fragen, die im Vordergrund stehen. Ja, also in den 80er Jahren waren die Volkshochschulen der Ort, wo die PC-Kurse durchgeführt wurden. Der PC hat den Einzug in die Häuser gehalten und Digitalisierung umfasst inzwischen mehr. Ja. Ne? Also wir sehen, dass das sehr stark auch nicht nur Anwendungskompetenzen sind, sondern eben auch ja kritische Medienkompetenzen. Das ist sicherlich noch stärker dazugekommen und in den Vordergrund gekommen. Und der PC wurde abgelöst eben durch vielleicht ja das Smartphone und andere Fragen oder auch Fragen der kritischen Medienbildung in dem Bereich.
Wenn wir mal so auf die unmittelbare Vergangenheit gucken, sozusagen die Corona-Pandemie, was hat das mit Volkshochschule gemacht? Was hat sich da getan?
Ja, die Corona-Pandemie ist natürlich schon ein Einschnitt für alle Weiterbildungseinrichtungen, für alle Bildungseinrichtungen war sie das. Auch unsere Häuser, die Volkshochschulen, waren teilweise in den Lockdowns geschlossen, mussten auf digitalen Unterricht ausweichen, wenn denn etwas noch stattfinden sollte. Und Dinge, die vorher schon im Gange waren, der Prozess der Digitalisierung auch im Bildungswesen, das ist ja einer, der erstmal ganz unabhängig von der Corona-Pandemie stattfindet. Das hat aber einen enormen Schub dadurch erhalten. Dadurch, dass sozusagen zwangsweise ganz viele Kurse online gehen mussten, bedeutet das eigentlich für die Volkshochschulen heute und auch mit Blick auf die Zeit nach der Corona-Pandemie, dass wir jetzt beides ganz regulär im Angebot haben und auch haben müssen, weil wir bestimmte Zielgruppen eben auch künftig weiterhin online vor allen Dingen erreichen oder mit hybriden Formaten, die Online und Präsenz mischen, aber auch natürlich weiterhin vor Ort uns beweisen als die Institution, die eben da ist und die man eben auch gerne aufsucht, weil man sich da auch begegnet und eine konkrete sozusagen soziale Beziehung auch zur Volkshochschule, seinem Kurs, seiner Kursleitung hat.
Klaus Heppborn, Sie sind Präsident des Verbandes im Ehrenamt. Was motiviert Sie ganz persönlich, das zu machen, also sich zu engagieren?
Also da gibt es sicherlich mehrere Punkte. Zum einen bin ich persönlich seit vielen Jahren von dieser Grundidee von Volkshochschulen, Zugang für alle Bürgerinnen und Bürger oder für alle Menschen zu schaffen, unabhängig von sozialem Status oder von Vorqualifikationen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Insofern ist Volkshochschule für mich auch eine zutiefst demokratische Einrichtung, die unheimlich darauf ausgerichtet ist, den Menschen Zugang zu verschaffen und nicht irgendwie Barrieren zu errichten, indem man erstmal da Zeugnisse oder Bescheinigungen oder irgendwas oder Aufenthaltstitel oder sonst was vorlegen muss. Und das Zweite ist sicherlich, ich habe in meinem beruflichen Leben sehr, sehr lange im kommunalen Bereich gearbeitet und insofern ergibt sich auch aus der Verbindung Volkshochschule und Kommune eine hohe Motivation für mich, auch gerade in diesem Bereich mich zu engagieren. Weil ich denke, diese Beziehung ist auf der einen Seite stabil, aber auf der anderen Seite müssen wir als Volkshochschule auch immer wieder an die Träger appellieren, die Volkshochschule zu stärken, sie auch mit ausreichend Mitteln auszustatten und sie vor allen Dingen auch noch viel mehr als bisher zu nutzen, um gerade gesellschaftliche Entwicklungen oder auch Weiterbildungsbedarfe in der Kommune abdecken zu können. Und ich denke, gerade in der Corona-Krise, aber auch in den Flüchtlingszeiten ist sehr deutlich geworden, dass Volkshochschulen, ich sage immer, auch systemrelevant sind, weil ohne die Volkshochschulen hätten viele Kommunen dieses ganze Thema Flüchtlinge, insbesondere mit Blick auf Sprache, aber auch mit Blick auf soziale Integration, nicht bewältigen.
Frau Sokolowski, Sie sind Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Volkshochschulen von NRW. Jetzt haben wir gehört, Volkshochschulen sind kommunal organisiert. Warum brauchen die einen Verband? Warum muss es sowas geben?
Ja, warum braucht man einen Verband? Also auf der einen Seite glaube ich, dass jede einzelne Volkshochschule für sich am besten erzählen kann, was sie in ihrer Kommune leistet, ja, wofür sie da ist und warum sie das Programm hat, was sie hat, weil das natürlich auch nochmal so auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt ist. Aber die Gesamtidee der Volkshochschule, was sind die Volkshochschulen insgesamt? Wie schaffen sie es als Institution, Teilhabe herzustellen, Bildung für alle zu bieten, Zugänge zu schaffen, das, was Herr Hepborn eben auch schon ansprach. Das ist, glaube ich, etwas, was der Verband für alle Volkshochschulen hinweg besonders gut machen kann. Und wir vertreten natürlich die Interessen auch der Volkshochschule gegenüber Landesbehörden, Landesorganisationen, der Landespolitik. Wir treten dafür ein, dass sie eine vernünftige, sachgerechte Ausstattung hat, dass notwendige Förderung bereitgestellt wird für die Einrichtungen, um eben die hohe Qualität zu bieten, die wir von ihr erwarten. Und auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, machen wir auch Services für die Volkshochschulen als Landesverband, bieten wir zum Beispiel Fortbildungen für Lehrkräfte an, für das pädagogische Personal. Wir schaffen die Möglichkeiten, dass alle Volkshochschulen Prüfungen anbieten können an ihren Institutionen und schaffen auch einen fachlichen Dialog zwischen dem pädagogischen Personal, also Fortbildung, Austausch, Erfahrungsaustausch, gute Praxis weitervermitteln. Das können wir eben als Verband, glaube ich, auch besonders gut und sind da auch eine wertvolle Unterstützung für die Arbeit.
Im Grunde genommen, wenn ich das noch ergänze, im Grunde genommen kann man es so auf den Punkt bringen, der Landesverband ist so etwas wie die Gewerkschaft für die Volkshochschulen. Das heißt, wir verhandeln über das Geld, wir bringen unsere Interessen ein und wir bündeln die 130 Volkshochschulen, die 130 Stimmen zu einer Stimme. Und wenn man im politischen Geschäft Gehör finden will, dann muss man diese Bündelung haben und dann muss man auch eine starke Basis haben. Und das kann ein Landesverband gut leisten, neben den vielen Aufgaben, die jetzt beschrieben worden sind, die auch nach innen gerichtet sind. Aber es geht vor allen Dingen darum, auch im politischen Geschäft eine starke Stimme zu haben.
Jetzt haben wir ganz viel in die Vergangenheit geguckt, wir haben uns die Gegenwart angeguckt, dann werfen wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Meinen Sie, dass wenn wir jetzt in 25 Jahren uns hier an dieser Stelle wieder treffen würden, könnten wir dann auch den 100. Geburtstag feiern?
Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt, weil wir jetzt den Landesverband seit 1947 haben. Der ist auch sehr zeitnah mit den Neugründungen der Volkshochschulen gegründet worden. Und ich denke, die Idee des Verbandes, die ich eben versucht habe zu beschreiben, die ist auch in 25 Jahren noch relevant. Insofern bin ich sicher, dass dann meine Nachfolgerinnen und Nachfolger oder unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger dann den 100. Geburtstag des Landesverbandes ebenso freudig feiern, wie wir jetzt den 75. feiern werden.
Davon bin ich auch überzeugt und freue mich dann, als Rentnerin zu der Feier geladen zu sein.
Ja, Celia Sokolowski, Vorstandsvorsitzende, und Klaus Hepborn, Präsident des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Ihnen beiden, für das Gespräch.
Gerne.
Danke auch.
Das war die erste Folge des Podcasts des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW mit einem ersten Blick auf die Rolle und Bedeutung der Volkshochschule in NRW. In der nächsten Folge beleuchten wir dann, warum es überhaupt Volkshochschulverbände gibt und geben muss. Wir werfen einen Blick auf die Organisation hier in NRW und erfahren Hintergründe zum Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und welche Bedeutung es für die VHS-Landschaft hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Sie finden die zweite Folge genau dort, wo Sie auch diese erste gefunden haben. Das war's. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns.